Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist auch im neuen Jahr immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch auch hier herzlich willkommen. Ja. Ein gesundes neues Jahr, Gesundheit und auch Glück und Freude. Bei allem, was man macht, ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Philipp, ist die größte Rendite, die man bekommen kann im Leben. Und wir freuen uns, dass wir hier heute auch einleiten können mit der 221. Folge. Und wie soll es auch immer sein, nach einem Monat kommt der Depotrückblick für das abgelaufene, oder für den abgelaufenen Zeitraum. Das ist der Dezember 2023. Da ist auch wieder viel passiert. Wir hatten eine wahnsinnige Rallye, die Notenbank der USA, der Chef, der sagte, ja, Mensch, Zinssenkungen sind tatsächlich realistisch. Und das ging ja alles sehr schnell, was den Markt dann nach oben schickte. Insofern, Philipp, ich bin gespannt, wie dein Depot sich heute entwickelt hat hier oder im Dezember entwickelt hat.
Ja, wir machen ja auch noch so, ziehen nochmal ein Fazit natürlich auch fürs Jahr.
Genau.
Und Weihnachtszeit, Marcel, sagen wir es ganz kurz. Wir haben die Zukunft von MVI gesichert.
Ja, das stimmt, ja.
Wir sind jetzt beide Papa.
Ja,
also
das stimmt.
Also nochmal Glückwunsch an dieser Stelle, auch von meiner Seite aus. Vielen. Natürlich jetzt nochmal offiziell hier im offiziellen Rahmen.
Danke.
Und liked natürlich sehr gerne, teilt, abonniert dieses Video, wenn ihr natürlich Marcel, mich und unsere Kinder unterstützen wollt, damit sie dann hier spätestens, wenn sie 18 sind, das Ganze hier übernehmen und wir nur noch stiller Teilhaber im Hintergrund sind, so die graue Eminenz. Wir ziehen dann nach Dubai.
Genau. Und schauen das uns von und hören jede Woche Podcasts von unseren
Apropos
Kindern.
Apropos Geld sparen, mache ich ja auch sehr viel, Marcel.
Das glaube ich.
Und das mache ich nämlich bei unserem ersten Werbepartner heute tatsächlich mit unserer PV-Anlage, nämlich bei Soli. Und bei Soli habe ich mir voll digital das Angebot einfach eingeholt und dann ging es innerhalb, ich glaube, von 8-9 Wochen war die PV-Anlage auf dem Dach. Sie waren tatsächlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die besten. Also ich hatte auch verschiedene Handwerker konsultiert, will ich es mal sagen, hier so aus dem näheren Umfeld. Aber nichtsdestotrotz waren sie wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die besten. Und jetzt muss man auch tatsächlich sagen, ich habe Enphase-Technologie. Und da sind sie natürlich sehr speziell und sehr cool, auch mit den ganzen Mikrowechselrichtern. Und das Geilste ist, Marcel, ich zeige es dir ja auch nochmal. Hier siehst du natürlich auch nochmal in diesem Enphase-Display. Da fühlt man sich natürlich immer so als Technikbegeistert. Da freust du dich immer und sagst dir, Mensch, heute habe ich schon wieder richtig viel Strom verbraucht. Und man sieht es hier, man kann es richtig schön tracken. Also im Gesamtjahr letzten Jahres habe ich 1,2 Megawatt bezogen, aber habe 1,9 produziert, ja. Und dann nochmal entladen und beladen und hatte eine Netzabhängigkeit von 60%. Und das ist, eigentlich geht's, weil der Speicher ist ja auch erst seit September da. Also das wird interessant, wie das nächstes Jahr auf jeden Fall wird. Aber man sieht natürlich jetzt, wie es hochgeht. Also im September zum Beispiel, da haben wir gerade mal 10,9 kW bezogen, im Oktober schon 94, dann im November 416, da muss ich aber tatsächlich sagen, die Deppen von Hausbaufirma haben unsere,
liebe Grüße an
dieser Firma. Liebe Grüße an die Deppen dieser Firma, die das Haus hier gebaut haben. Die haben ja uns erzählen wollen, sie haben das super geil eingestellt mit der Heizungsanlage. Und dann bin ich da mal ein bisschen tiefer abgetaucht und tatsächlich hat unsere Wärmepumpe komplett letztes Jahr jede Sekunde warm Wasser gemacht. Also du hast Wasser laufen lassen, da ist die sofort angeschalten. Und diese Stromkosten, ekelhaft.
Ja.
Und dann wollten sie, habe ich angerufen, haben sie gesagt, nee, wir sind doch Fachhandwerker. Alles klar, ihr Pfeifen. Und naja, egal. Deswegen 624 kW bezogen im letzten Monat. Haus mit Wärmepumpe, muss man auch dazu sagen. Also wir machen Warmwasser, wir heizen alles über Strom. Haben aber nichtsdestotrotz 108 Kilowatt produziert und das sind umgerechnet bei 37 Cent Strompreis, die wir leider noch haben, fast 40 Euro, die wir hier trotzdem nochmal gespart haben. Und ich bin total gespannt, wie es nächstes Jahr auf jeden Fall wird. Ich glaube, das wird ganz interessant und für alle, die sich, ich glaube, man soll auch hier wieder antizyklisch investieren. Wir sehen ja die Aktien so runter etc. Überkapazitäten wurden aufgebaut. Also ich glaube, um es im Schweinezyklus zu sagen, wenn man ein Schwein günstig kaufen will, dann glaube ich, macht es eher Sinn, jetzt zu kaufen, bevor nächstes Jahr alle wieder auf die Idee kommen. Ach naja, da könnte ja noch was sein.
Genau, es gilt ja für das ganze Produkt selber an sich, für die Nachfrage, die ja runtergekommen ist und natürlich auch, muss man sagen, für die Handwerker, die ja aktuell, ich sag mal, auch langsam wieder zumindest einen gewissen Wettbewerbsdruck fühlen könnten.
Also den Link zu deiner Soli-PV-Anlage packen wir dir natürlich in die Shownotes. Und das Schöne ist, man muss auch wieder sagen, du warst damals dabei. Wir haben die Partnerschaft erst gestartet, nachdem die Anlage auf dem Dach war. Also das hätte auch alles schief gehen können. Dann hätten wir das hier alles gesagt, wie schief es doch gegangen ist.
Genau.
Und ich muss dir noch gratulieren. Wir müssen noch ein Eis essen bei Mc's.
Ah ja,
ich muss dir aber tatsächlich was sagen. Mein Vorsatz für dieses Jahr, ich gehe kein einziges Mal zu McDonald's. Es steht.
Ist das da schon deine erste Zettel. Spekulation, ja? Das, meine erste Spekulation also, ist, Philipp schafft es nicht. Weil er will ja mehr
ich
Eis
werde
ausgeben.
Dir aber gerne eins kaufen.
Du weißt, willst nicht mit essen?
Oh, nee, ich kaufe mir einfach eins beim Aldi oder so. Da setze ich mich dann mit dir da nicht mehr. Okay, aber cool. Es steht mit ganz oben, weil ich war tatsächlich, es gab Wochen, da war ich jede Woche. Mhm. Sieht man mir jetzt nicht an, aber es reicht.
Naja, wenn man dort einen Kaffee trinkt, geht's auch jede Woche.
Naja, ich trinke da nicht jede Woche nur einen Kaffee. Also unsere Spekulationen sind auch mit dabei. Also jede Woche, Marcel und ich, eine Spekulation, da gibt's Punkte, Ende des Jahres rechnen wir ab. Und ja, nächste Woche, willst genau. du noch kurz sagen, was da kommt?
Sehr gerne, genau. Also wie immer haben wir ja immer den Future Starts Now. Das heißt immer jeweils 5 Aktien, das haben wir ja schon letztens aufgelöst, ja. die jeder mitbringt. Also sprich insgesamt 10 Aktien für ein Wikifolio. Das sind die Aktien, wo wir sagen, 2024 könnten die eine gewisse Überperformance erzielen. Und darauf gehen wir nächste Woche ein. Wird also spannend, Philipp. Wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Manche Unternehmen sind noch
offen. Ich bin durch.
Ja, bei manchen schwank ich noch, aber ist ja egal, haben wir noch eine Woche Zeit. Und dann kaufen wir im Wikifolio natürlich auch nächste Woche genau da rein. Und dann wird am Ende des Jahres wieder abgerechnet,
wie es lief. Erste Spekulation, komm, pass auf, wer, Philipp, wir werden dieses Jahr unser Wikifolio vom letzten Jahr nicht schlagen, die Performance.
Gut.
Das 100% haben wir gemacht letztes 90, Jahr.
Ja, knapp 93, ja. glaube ich. Ne? 93%, das war schon ziemlich stark. Das schaffen wir nicht.
2024 nicht unser Wiki von 2023 schlagen.
Ja.
Ausrufezeichen.
Geschenkter Punkt, nicht wahr?
Da werden wir mal sehen.
Am Ende machen wir es trotzdem, den Punkt kriegst du nicht.
Dann sehr gerne.
Das wäre auch schön. Genau. So wie dazu. Ich würde sagen, wir steigen ein mit den ersten Themen, die so, ich sag mal, in den letzten 2 Wochen auch mit eingetrudelt sind. Ist natürlich nicht viel, es ist ja nachrichtenarm. Klar, es gab Weihnachten, der Jahreswechsel stand an. Insofern immer eine recht ruhige Börsenzeit. Trotzdem hat ein Unternehmen genau das Gegenteil getan. Hat einfach mal völlig
Weihnachtsshoppen.
Ja, also wirklich so richtig die Tüte in der Hand gehabt, jetzt hier Warenkorb rein und zwar Bristol Myers Squibb. Und das kam auch sehr viel in der Community vor, dass dann sehr viele auch gefragt haben, Mensch, wie seht ihr das jetzt aktuell? Und es gab einfach 2 Übernahmen in der Zeit, jetzt, ich sag mal so in der zweiten Hälfte des Dezembers. Einmal möchte man Karuna Therapeutics übernehmen, das ist das erste Ziel, was noch vor Weihnachten auch veröffentlicht wurde. Ist ein Neurowissenschafts- und Pharmaunternehmen und wird tatsächlich für 14 Milliarden Dollar übernommen. Das heißt, 330 US-Dollar je Aktie. Die Aktie natürlich nach oben geschossen, keine Frage. 1,27 Milliarden kriegt Karuna direkt als Barzahlung, damit sie weiter arbeiten können ordentlich und forschen können. Denn Karuna hat aktuell noch nicht ein zugelassenes Medikament. Aber sie stehen kurz vor der Zulassung, denn sie beschäftigen sich mit einem experimentellen Schizophrenie-Medikament, dessen Name KXT heißt oder KXT. Und das steht eben kurz vor der Zulassung in den USA. Es gibt enorme Chancen in den Neurowissenschaften und Karuna stärkt unsere Position und beschleunigt die Erweiterung und Diversifikation unseres Portfolios in diesem Bereich, sagte Christopher Börner, das ist der CEO von Bristol Myers Squibb. Wir gehen davon aus, dass KXT unser Wachstum bis Ende der 20er Jahre steigern wird. Also wir sehen hier die lange Sicht, die ja mitgebracht wird vom Management, dass Karuna eben jetzt nicht nächstes Jahr schon hier richtig Gas gibt, denn auch wenn es zugelassen wird, die Umsätze steigern sich natürlich dann auch erst mit der Zeit und es ist auch kein wahnsinniges Massenmedikament. Schizophrenie ist zwar auch jetzt nicht selten, bei vielen auch nicht wirklich schon erkannt, vielleicht aber trotzdem vorhanden, aber das wird sich natürlich aufbauen und wird eine Weile dauern. Und kurz darauf gab es die nächste Nachricht, dass sie Race Bio kaufen wollen für 62,5 Dollar je Aktie, das entspricht 3,6 Milliarden Dollar inklusive Barmittel, also sie haben Barmittel gehabt, insofern nimmt man quasi das Geld mit ein und das ist ein Radio-Pharmaceutical-Plattform-Anbieter, also sie haben das ganze Thema Onkologie auf dem Schirm und Bristol Myers Squibb, ist in der Onkologie schon sehr, sehr gut und auch mitführend weltweit und können hier natürlich das ganze Thema mit erweitern. RYZ 101 ist in Phase 3 der Entwicklung, also noch ein Stück weiter weg von einer Zulassung und soll vor allem bei der Behandlung gegen Tumore, insbesondere der Lunge, aber auch noch einigen anderen, was eben noch getestet wird, erfolgreich sein. Insofern sind beide Deals erstmal nachvollziehbar, um sich weiter zu diversifizieren, um die Stärken zu stärken, um auch hier, ich sag mal, Umsatzrückgänge, die wohl auch nach wie vor hinzunehmen sind oder auch andere Medikamente, die eben nicht mehr so dem Patentschutz unterliegen, dass die dann auch wieder entgegengestemmt werden. Beide Deals werden sich erstmal negativ auf den Gewinn auswirken. Das ist klar. Wir sehen es hier an der langfristigen Brille. Und beide Deals werden auch schon im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres 2024 abgeschlossen. Anfang Dezember erhöhte Bristol Myers Squibb trotzdem noch die Dividende um 5,3% und kündigte 3 Milliarden Aktienrückkaufprogramm an. Finde ich auch spannend, dass man sich Wahnsinn. Tatsächlich verschuldet. Man verschuldet sich ja für die Übernahmen. Also es ist nicht so, dass sie das alles ja aus der Lameng bezahlen. Und offensichtlich sind die Finanzierungskosten günstiger als die eigenen Aktien.
Sie glauben ja auch, also wenn du so ein Aktienrückkaufprogramm nochmal auflegst, glaubst du ja auch tatsächlich, du bist unterbewertet.
Ja, könnte auch sein. Ja.
Das KGV liegt bei 7. Ja. Ja, also wo das soll nah. Das jetzt noch hinführen? Diese Aktie ist tatsächlich bepreist wie ein Unternehmen, das nicht wächst. Und machen wir uns nichts vor, das Unternehmen wächst auch nur durch Übernahmen. Der Gewinn, also sie haben ja damals Celgene übernommen. Ich war ja auch mal begeistert, dachte, Mensch, da könnte was kommen. Aber Pustekuchen. Mhm. Sie kaufen und kaufen und kaufen. Die Umsätze steigen nicht. Und da sieht man wieder, dass bei solchen reifen Unternehmen tatsächlich auch langfristig der Kurs durch die Gewinne getrieben wird. Weil diese Aktie hat in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt, weißt du, wie viel sie gemacht haben?
Nein, nein, sag's.
0,09%. Das ist nichts.
Das stimmt.
Also es könnte natürlich jetzt auch eine Chance sein, weil wir sind hier schon wieder fast an einem Mehrjahrestief jetzt angekommen.
Ja.
Man muss tatsächlich sagen, die Dividende, fast 5%, wirkt attraktiv, weil auch der Payout-Ratio gerade mal bei 30% ist. Der Earnings per Share soll nächstes Jahr leicht ungefähr so 2-3% zurückgehen. Dann soll er wieder 3% steigen. Aber das ist für mich alles.
Genau.
Also ich würde mein Geld, glaube ich, eher anders im Pharma-Bereich investieren als in Bristol Myers. Aber es kann auch eine Spekulation sein. Und man sagt, ich nehme diese 4,68% Dividende. Ich glaube, die ist relativ safe. Ich glaube, an Cash haben sie eigentlich dann alles weg, was sie noch hatten. Und ja, jetzt muss das auch alles zünden, ja?
Ja, es wird durch Schuldverschreibungen auch der zweite Deal eben auch gestemmt. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Verschuldung wird trotzdem dadurch nicht besser.
Was sagst du zum Chart?
Zum Chart, du hast völlig recht. Es ist gerade ein sehr, sehr günstiger Punkt. Also sprich, man ist an einem gewissen Tief, was die Chancen-Risiken-Verhältnis natürlich deutlich aufhält. Und generell muss ich sagen, bin ich auch der Meinung, und das wird meine Spekulation dieser Woche sein, dass Bristol Myers Squibb am Ende des Jahres deutlich höher, also das heißt deutlich höher, ich glaube, sie wird 10% mindestens höher stehen als heute. Würde ja heißen, sie sind 10%. Innerhalb der, ja, sind aber innerhalb der Markt.
Lass uns doch machen, dass sie den Markt schlagen. Wenn der Markt rückläufig ist, minus 18%.
Und ja, aber da möchte ich jetzt mal die Fallhöhe von deiner Spekulation zu meiner Spekulation.
Die ist riesig.
Ja, ich wollte es eigentlich auch so recht sicher machen. Jetzt weißt du, für den ersten Punkt des Jahres.
Aber du bist ja der Gewinner. Du bist ja schon.
Ich dachte, ich muss ein bisschen mehr Risiko eingehen. Mit
gutem Beispiel vorangehen.
Dann wird Bristol Myers Squibb den Markt schlagen. Aber nicht, weil sie jetzt den die Zukäufe. Das ist mich ja ganz.
Hast du das richtig gehört?
Was, den Bitcoin? Den Markt Bitcoin. Nee, möchte ich auch nochmal dazu. Ist nicht aufgrund dessen der Übernahmen, weil diese Übernahmen wirken erstmal schlecht für die Aktie, ne, und für die Gewinne. Das heißt, hier geht es um den langfristigen, also wer hier Interesse hat, diese Aktie zu kaufen und ins Depot zu legen, sollte zumindest die Geduld mitbringen von mindestens 10 Jahren, um das wirklich im Depot richtig zu spüren. Das kann natürlich eher losgehen oder wird auch eher losgehen, wenn schon, ich sag mal, Zulassungen greifen. Wenn nicht, ist das Risiko trotzdem noch beschränkt, weil man, ich sag mal, trotzdem schon eine breite Palette hat. Man ist führend in der Onkologie, das darf man auch nicht vergessen. Und generell ist im letzten Jahr, also 2023, sind Pharma-Deals um 35% gestiegen, Philipp. Das ist schon deutlich. Ne? Man hat deutlich mehr Geld in die Hand genommen. Also gibt es eine richtige Konsolidierung. Und Medikamentenzulassungen sind durch die FDA, also alleine nur in den USA, 51% gestiegen. Das ist auch ehrlich? Sehr, sehr viel. Ja? Also viel mehr Zulassungen als im Jahr zuvor. Klar, da war halt auch noch ein bisschen Corona mit dabei. Da hat man sicherlich auch die ein oder anderen Probleme gehabt. Aber spannende Statistiken, wie ich finde. Und der Markt, und man muss ja sagen, die Biotech- und Pharma-Werte sind ja ganz schön runtergekommen. Sind ja alle nicht allzu teuer. Wie ich finde. Also außer Eli Lilly und Novodisk.
Ich habe dir ja auch geschrieben, was ich sehr interessant finde, ist ja auch die Aktie von Royalty Pharma.
Ja.
Die haben ja zum Beispiel mit Teva ja einen Deal gemacht, ja. dass sie gesagt haben, Teva, wir geben euch Geld, ihr seid in der Phase 3, ihr seid kurz vor der Zulassung. Und wenn die Zulassung nicht klappt, dann müsst ihr uns 125% des Geldes wieder zurückzahlen.
Geiler Deal eigentlich, ne? Wenn das könnt.
Ja, also krass.
Ja.
Auf jeden Fall. Wir sind ja auch hier so ein Informationspodcast, und alle, die uns auf YouTube zusehen, sehen jetzt den deutschen Bundesadler. Wieso, weshalb und warum? Marcel, es ändern sich einige Sachen in 2024, und ich habe ein paar Sachen rausgesucht, wo ich denke, die könnten interessant sein.
Den Serviceauftrag willst du erfüllen.
Genau. Also, der steuerliche Grundfreibetrag erhöht sich seit 3 Tagen oder 4 Tagen von 10.908 Euro auf 11.604 Euro. Das bedeutet, es dürfte mehr Geld für alle geben. Dazu steigt der Kinderfreibetrag von 3.012 Euro auf 3.192 Euro je Elternteil. Der Mindestlohn wird angehoben, und Der Minijob startet jetzt bei 538 Euro und einem Cent. Die Obergrenze liegt bei 2000 Euro im Monat. Die gesetzliche Krankenkasse, die Beitragsbemessungsgrenze erhöht sich auf 62.100 Euro. Wenn Angestellte jetzt in die PKV wechseln wollen, die private, erhöht sich diese Grenze auf 69.300 Euro. Die Rentenversicherung steigt auch die Beitragsbemessungsgrenze. Wir brauchen natürlich das Geld, ist ganz klar. Mhm. Im besten auf 7.550 Euro im Monat. Also wenn du das brutto verdienst, danach kriegst du es eigentlich schön Cash dann immer drauf, je mehr Geld du verdienst. Im Osten erhöht sich auf 7.450 Euro. Das bedeutet insgesamt 89.400 Euro. Und wer ab dem 1.2024 einen Bauantrag für ein Haus in einem Neubaugebiet stellt, muss eine Heizung installieren, die auf mindestens 65% erneuerbare Energien basiert, etwa in Form einer elektrischen Wärmepumpe oder auf Basis von Solarthermie. Ausgenommen davon sind aber, ich glaube tatsächlich, wenn man außerhalb eines Neubaugebiets baut, frage ich mich, ist da die Luft besser oder schlechter? Also,
ja.
Das ist doch schon wieder ein Bullshit, oder?
Bürokratie, ja.
Naja, also das wird sich ändern und ja, weil die Rente bleibt sicher, muss man ja jetzt mal wirklich sagen, dank der Beitragsbemessungsgrenze.
Genau.
Tja, so ist es halt, ne?
Ja, richtig. Es wird auch dieses Jahr wieder weiter spekuliert, welche IPOs kommen. Auch die habe ich heute mal mitgebracht, einfach bitte, schon deswegen, weil ich es immer wieder spannend finde, am Anfang des Jahres mal so die Erwartungen für neue Unternehmen an der Börse mitzuteilen. Und letztes Jahr, fand ich, gab es ja, ich sag mal, zumindest für ein bisschen mehr IPOs als im Jahr zuvor. Da war ja wirklich richtig gehen in die Leere und immerhin, wir hatten ein paar größere IPOs gesehen im letzten Jahr. Ich glaube, ARM ist da somit das Highlight, um es mal zu nennen. Die Marktlage hat sich verbessert, das Umfeld, das Marktumfeld und auch die Nachfrage nach Aktien, sowie natürlich der Ausblick für 2024, dass die Zinsen gesenkt werden. Und deswegen, wir hatten schon drüber gesprochen, Shein, war es richtig ausgesprochen?
Shein.
Shein.
Schein, weiß Schein, ich nicht.
Schein, also, ja, also sprich günstige Klamotten aus der Ferne, soll wohl ein IPO von 90 Milliarden Dollar hinlegen.
Kaufen da so viele?
Ja, offensichtlich, ne? Also, Ich habe es als Kunde noch nicht erlebt, keine Ahnung. Ich würde sagen, das ist zu teuer, aber am Ende des Tages werden wir sehen, wenn das IPO kommt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber gut, das ist etwas, was wir schon mal durchleuchtet hatten Ende des letzten Jahres. Douglas ist erneut ein Kandidat für ein IPO. Da bin ich gespannt, ob das dieses Jahr stattfindet.
Würdest du investieren, weil du gespannt bist?
Generell würde ich es gerne erstmal beobachten. Also das finde ich erstmal ein generell interessantes Geschäftsmodell. Douglas hat sich sehr gut gemacht. Die machen die Hälfte der Umsätze laut eigener Chefin mittlerweile über den E-Commerce. Also die sind da sehr stark.
Ich war in der Stadt letzte Woche.
Ja.
Und da liefen wir an einem Douglas vorbei. Und da kam, hast du einen Vater mit seinem kleinen Sohn gehört? Und da sagt der Vater, komm, wir machen jetzt mal was Cooles. Und sind wieder rausgegangen. Ja, also geil. Für mich so die Antithese zum Investieren.
Lifehack. Es riecht halt auch. Ja, okay. Aber ich finde es trotzdem spannend. Wäre zumindest mal wieder, ich sag mal, auch ein historisches Unternehmen, was, ich sag mal, wirklich lange Tradition hat, was ja, die Börse sich traut. Ist ja auch nicht leicht, ne, wenn man so lange aus dem Privaten kommt und dann in den Public-Markt geht. Krypto-Unternehmen Circle steht vor einem IPO in den USA.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die sind da im Prinzip Anbieter für Stablecoins und
es soll ja der erste Bitcoin-ETF kommen. Wahrscheinlich schon nächste Woche soll die SEC ihn freigeben.
Ne? Ja.
BlackRock, Invesco, also da wird es auch viel mit den Gebühren gehen. Da wird ja jetzt schon spekuliert, dass es dann passiert wie nach dem ersten Gold-ETF. Wusstest du, dass der Gold eine unglaubliche Rallye seit 2004 hingelegt hat, wo der Gold-ETF rauskam? Mhm. Der Goldpreis war ungefähr bei 400 Dollar und ist dann richtig hochgeschossen. Und dieses Jahr soll ja angeblich das Krypto-Bitcoin-Event des Jahres werden, also erstmal das. Und dann passiert ein sogenannter, ich glaube, Half nennt sich das. Mhm. Weißt du, was ein Half ist?
Nein, klär uns auf.
Wenn 200.000 Bitcoins neu produziert wurden, dann gibt es irgendwie so eine Art Bitcoin-Split und dann geht die Rallye richtig ab.
Ah.
Und das hat tatsächlich in den Jahren, wo das gab, da gab es auch Renditen von bis zu 3.500%. Naja,
okay,
steinigt mich jetzt nicht, falls ich es falsch erklärt habe, ich würde niemals in Bitcoin investieren, außer ich würde mich entscheiden, vielleicht Drogendealer zu werden oder Waffen zu kaufen. Ich weiß nicht, was man,
ja.
Anwendungsbereiche von Bitcoin, kennst du welche? Hast du dir schon mal irgendwo was von Bitcoin gekauft,
also man kann außer im Darknet? Ich glaube, in El Salvador kann man da sehr gut mittlerweile bezahlen. Ah,
der nächste Urlaub ist gerettet.
Ich glaube, da fahre ich hin, wo ich keinen einzigen habe. Nein, also Scheiden sich ja die Geister, ne? Müssen wir nicht drüber. Haben wir ja schon oft umrundet. Wer das für sich irgendwo ausmacht im Depot, dann ist es völlig okay.
Ist ja auch eine sichere Währung.
Kann man ja auch, ich meine, kann man ja auch jeder machen. Unter den spekulativen Gesichtspunkten ist es vielleicht auch eine schöne Beimischung für den einen oder anderen. Oder ja, wenn es am Ende nur ein kleiner Betrag ist.
Man sieht ja, dass es wiederkommt. Ja. Man sieht ja wieder, wir werden auf Instagram wieder von irgendwelchen Pfeifen angeschrieben, die irgendwelche Krypto-Webinare, Masterclass, das klingt auch immer gut.
Und die Überschrift kommt ja jetzt wieder, Bitcoin über 45.000 Dollar. Also ich meine, immerhin, man kann sagen, es ist zumindest eine gewisse Rallye stattgefunden hat und das bleibt ja zumindest erstmal hängen. Ich finde,
du solltest mal so eine Masterclass besuchen.
Ja, sollte ich mal machen, so Undercover.
Inside. MVI Undercover. Undercover, machst du ja so wieder Ballraff, rasierst dir eine Glatze.
Genau, lass mir einen Bart stehen.
Lass dir einen Bart stehen, fängst ja langsam an.
Ich fange an, ja, es ist keine Zeit.
Das ist noch eine Rotzbremse hier.
Wenn das so weitergeht. Ja, genau. Circle wollte 2022 schon mal in die Börse, haben es dann aufgrund des der Marktlage eben nicht getan. Renault, E-Autosparte Ampere möchte an die Börse.
Berichtet.
Haben wir auch schon drüber berichtet, aber auch E-Fahrzeugtochter von Chile, Zeeker, oder wie das heißt, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, also Zeeker, für 13 Milliarden Dollar Bewertung, also auch nicht ganz ohne, hier ist scheinbar auch ein bisschen Musik drin. Kainiaro Network Technologies, das ist die Logistiksparte von Alibaba, aber nicht nur die Lager und Zentren, sondern vor allen Dingen die Software für die Verteilzentren, die scheint State of the Art zu sein und deswegen auch fähig für einen Börsengang. Dann Batterieproduzent, gerade für E-Automarkt, Kattel, ja, in Erfurt. Ein Werk, das ja, ich sag mal, dort bekannt ist. Knapp 90 Milliarden Dollar Bewertung aus China, ist auch nicht wenig. Also, glaube ich, könnte spannend werden. Syngenta könnte zurückkommen an die Börse. Agrochemie und Saatgut, also Grüße an
vielleicht
Bayer.
Vielleicht kaufen die ja noch Bayer.
Ja, 60 Milliarden haben sie dann eine Bewertung. Wenn das klappt, dann sind sie ja schon mal doppelt so viel wert wie Bayer, was wiederum traurig ist. Sanofi Grand Public ist der Verbraucher Gesundheitsproduktmarkt von Sanofi. Also sprich so das Thema, wie Johnson Johnson Kenyu ausgegliedert hat, ist das vielleicht hier so das Analoge dazu. Klar, spekulativ, Starlink, SpaceX vielleicht an die Börse von Elon Musk, lassen wir mal so dastehen, wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Social Media, ByteDance will die Tochter TikTok notieren. Hier geht es um sage und schreibe 200 Milliarden Dollar, weil ByteDance so viel wert ist mittlerweile. Wenn TikTok jetzt an die Börse ist, wird natürlich nur ein Teil sein davon, aber auch schon ein echt riesen Börsengang. Selbst Reddit schmiedet Pläne, an die Börse zu kommen mit 52 Millionen aktiven Nutzern und einem aktuellen Wert wohl, also nach der letzten Runde, von 10 Milliarden Dollar, auch nicht ganz klein. Spannend für dich vielleicht, Philipp, könnte CVC Capital Partners sein, das ist ein Warum? Private Equity Unternehmen, verwaltet 160 Milliarden, hat ein Vermögen von 10 bis 15 Milliarden, soll an die Börse kommen und 160 Milliarden Vermögen zu verwalten ist natürlich nicht wenig, ist schon ganz schön üppig und die sind sehr breit diversifiziert, also ich habe mal auf die Website geschaut, lohnt sich, kann man sich mal anschauen. Und was ich noch nicht wusste, es gab ja Walgreens Boots Alliance.
Ja.
Dann hat man Alliance, hat man ja schon verkauft an die Amerisource Bergen.
Mhm.
Amerisource Bergen heißt jetzt Kencora und hat das ganze Thema Alliance, was im Prinzip das die Logistik der Arzneimittel. Ne? Ja. Also wenn man ein Auto sieht mit einigen Arzneimittel, könnte das unter anderem unter dem Unternehmen laufen mittlerweile. Und dann heißt es ja nur noch Walgreens Boots. Und nun soll Boots an die Börse gebracht werden, was ja, ich glaube, die britische Kette ist, der Apotheken unter anderem. Und das könnte spannend werden, dass man das extrahieren möchte, auch den Markt hier teilen möchte. Warum, wieso, weshalb, wird sich zeigen. Walgreens ist ja schon seit langem so der schlechteste Dow Jones Kandidat. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das dann umsetzen. Und natürlich die üblichen Verdächtigen mit Stripe und Klarna, die wohl an die Börse kommen wollen und sollen. Und Chime, eine Online-Bank. Auch sehr erfolgreich in den USA. Schauen wir mal.
Ja, gut.
Ja, wäre was dabei, wo du sagst, könnte ich mich mit anfreunden? Oder wird es ein IPO?
Ich glaube, ja, also Douglas war ich ganz heiß drauf, aber nach der Story.
Nee,
für dich?
Ja, eher zu beobachten tatsächlich. Also aus Marktinteresse schon.
Vielleicht Starlink.
Starlink. Wenn das, gut, okay, das ist ja das schon. Starlink und gut, SpaceX vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber Starlink schon. Das finde ich super spannend, das Thema, weil man das auch schön.
Ach, SpaceX ist auch cool.
Ist cool.
Vielleicht einfach mal eine coole Aktie.
Endlich mal eine
coole Aktie. Man könnte natürlich aber auch ganz einfach in den DAX investieren und in die 40 größten Unternehmen in Deutschland, nämlich die DAX-Konzerne, werden alleine 2024 vermutlich 52,4 Milliarden Euro ausschütten. Das sind 1,5% mehr als 2021. 21 DAX-Konzerne haben vor, die Dividenden zu erhöhen, darunter voraussichtlich SAP, E.ON, RWE. Und alle Finanzdienstleister. Siemens, Infineon und die Deutsche Telekom haben bereits höhere Ausschüttungen angekündigt. Und der Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp sagt, die Versicherer bleiben ein stabiler Anker für Dividendenjäger, also zum Beispiel Hannover Rück, Munich Re oder auch die Allianz. Die meisten bezahlen werden die Autobauer tatsächlich. BMW, Mercedes und Volkswagen dürften zusammen 13,4 Milliarden Euro weiterreichen. Leer ausgehen werden Anleger bei Siemens Energy, Zalando, vermutlich auch bei Kiagen und Covestro. Mein Favorit tatsächlich wäre, und ich brauche das auch mal nochmal irgendwie in meinem Depot, ein Erst- oder Rückversicherer, vermutlich sogar ein Rückversicherer. Ich finde ja die Hannover Rück relativ interessant, aber auch die Munich Re. Also vielleicht macht man sich auch so ein kleines Körbchen. Ich glaube, da läuft man ja nicht wirklich falsch mit.
Ja.
Ist natürlich auch mega gut gelaufen. Auch die Allianz läuft irgendwie jedes Jahr richtig, richtig gut. Was ich so jetzt am Rande mitbekommen habe, ich kenne ja welche, die bei Porsche und bei BMW arbeiten. Also BMW strotzt im Moment vor Kraft. Aber bei Porsche, sieht es gar nicht gut aus. Die haben tatsächlich, die ganzen Leiharbeiter sind schon weg. Und hier in Leipzig wird ja der Porsche Macan gebaut. Und die Technologie, der hat ja relativ lange gebraucht, um entwickelt zu werden. Weißt du, wie alt die Technologie ist? 10 Jahre.
Wow.
Und was ich nicht wusste, ist, dass der Verbrenner Macan, ja, darf in Europa nicht verkauft werden. Wusstest du das?
Habe ich, glaube ich, schon auf der Straße gesehen. Oder
ja, ist seit neuestem nicht mehr, oder was? Er darf nicht mehr, weil die Technologie jetzt hackbar ist. Und man könnte sagen, wenn du dann mit deinem neuen Macan 200 fährst auf der Autobahn, könnte sich jemand drauf hacken und du dich rechts rüberfahren lassen.
Krass, immerhin ist die Software so drauf, dass man zumindest schon mal hacken kann.
Ja, deswegen dürfte man nur E-Macans bauen und verkaufen, aber die will im Moment keiner.
Ich wusste gar nicht, dass es einen E-Macan gibt.
Ja. Genau.
Siehst du, geht schon los.
Also diese E-Autos. Also das ist ein Riesenproblem, was da auf Porsche zurollt.
Okay.
Ich würde jetzt Porsche jetzt nicht kaufen.
Ich würde generell keinen von den Automobilherstellern kaufen, der so viel ausschüttet, obwohl man weiß, dass die Asiaten kommen.
Ich würde noch eine Spekulation machen auf einen Autobauer.
Okay.
Wenn du auch noch eine heute machst.
Auf einen Autobauer? Generell? Auf einen Autobauer?
Nee, allgemein noch
einen. Dann hau mal deine raus, dann überlege ich mir
also auch eine. Also ich glaube, dass Porsche Ende des Jahres tiefer stehen wird als heute.
Oh, warte, da brauche ich jetzt erstmal noch einen Faktencheck, weil nicht, also im Check im Sinne von, wo steht die Aktie heute? Nicht, dass sie jetzt hier am Hoch steht, dann ist das ja gar nicht so dramatisch schwierig.
Porsche. Aber die sind schon relativ tief.
Ja, okay.
Dann welche muss ich denn da nehmen? Die Porsche Automobile Holding vermutlich, ne?
Nee, das ist die.
Oder die P911.
Genau, die P911 ist die Porsche. Ja, genau, das andere ist die Holding.
Ah, okay, gut. Also wir sind
bei 78 schon, ist sie gerade, im Moment
Wahnsinn, da. Wahnsinn, wir sind ja hier schon richtig weit unten.
Soll tiefer stehen, ja? Dann go for it.
Also ich,
gern. Ich mag mutige Spekulationen.
Glaubst du, dass das mutig ist?
Ja, ich würde sogar auch eine gleich mitnehmen, damit wir beide zwei haben und das gleich fair ins Jahr startet. Ich würde auch sagen, dass BMW tiefer stehen wird am Ende des Jahres als heute.
Ja, wo steht denn BMW?
Bei 100 Euro und ist zumindest innerhalb des Aufwärtstrends. Trotzdem, zuletzt. Also nicht so tief wie die, also es scheint auch jetzt nicht, also auch nicht leicht, weil BMW läuft zumindest insgesamt nicht ganz so schlecht.
Genau.
Und also die mutige Spekulation würde ich trotzdem machen.
Okay, wird tiefer stehen als heute. BMW ist mit dabei. Okay. Zu 100,10 Euro. Hast du dir gerade eine Spekulation?
Habe ich gerade BMW geschortet aufs Ende des Jahres.
12 Cent. Gut, ja, hast du BMW geschortet. Also ich würde hier nur mal die Versicherer anschauen, aber.
Ja. Aber eins noch zu deinem, ich finde, 21 DAX-Konzerne werden vermutlich ihre Dividende erhöhen.
Ja.
Von 40. Sagt auch vieles aus, finde ich.
Ja, und die Ausschüttungsquote ist tatsächlich nicht hoch. Muss man auch sagen, also wir sind so bei knapp 40%. Amerikanische Unternehmen sind so bei 60% im Schnitt. Also, aber ich glaube, du könntest in Deutschland den Standort auch für Aktien viel attraktiver machen, wenn du zum Beispiel quartalsweise Dividenden oder halbjährlich zahlen würdest.
Könnte man auf jeden Fall länger halten dadurch, ne? Das stimmt, bin ich ganz bei dir. Trotzdem ist es sehr wenig für 40 Unternehmen, dass man die Hälfte nur diese Ambition mitbringt. Danone verkauft 2 Sparten. Das fand ich dann spannend, weil Danone, ja, ich sag mal, ja, bin Alpro festgefahren, ne? Alpro zum Beispiel, genau. US-Geschäft der Biomolkerei-Geschäftsbereich ist Horizon Organic und Wallaby werden verkauft. Und die Marken entsprechend knapp 3% der weltweiten Umsätze und hatten Umsatzwachstum und Margen belastet. Deswegen werden die jetzt verkauft, weil nicht gut fürs Unternehmen. Das hat Danone erkannt und deswegen auch jetzt veräußert. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt, denn es ging an ein Private Equity Unternehmen, Platinum Equity. Und Danone setzt jetzt Fokus auf Wachstum und wieder mehr Profitabilität. Und Platinum Equity als neuer Käufer besitzt auch den Kekshersteller Biscuit zum Beispiel. Habe ich mir auch erstmal.
Die Kekse, die man ja, immer liegen lässt.
Richtig, die am Kaffee immer mitgeliefert werden und die meisten, ja, isst irgendwie. Du
die? Ich esse die nicht.
Tatsächlich esse ich die. Ich lache jetzt gerade drüber, aber ich esse die meistens, weil ich an meistens denke, ja komm, was dazu?
Kaffee und Keks.
So bin ich. So einfach nicht zufriedenzustellen. Also für dich wahrscheinlich kein Kauf nach wie vor.
Danone. Fand ich auch immer relativ günstig, auch spannend. Aber die kommen auch nicht vom Fleck. Das ist so auf Unilever. Ich setze ja mein Geld auf General Mills, weil die auch noch viel dieses Pet Food alles mit dabei haben, mit Buffalo Blue. Die Aktie in 10 Jahren, 1,43% im Schnitt pro Jahr. Nichtsdestotrotz, sie sind profitabel, sie verdienen gutes Geld, die Dividenden wachsen, alles moderat. Dann hast du aber hier auch noch das Thema französische Quellensteuer mit dabei. Dafür wäre mir aber auch die Dividende zu niedrig.
Ja. Das stimmt.
Deswegen, also mit Alpro haben sie eine geile Marke. Tatsächlich auch, was für mich eine der wenigen Nicht-Milchs, die schmeckt. Ach, ich weiß nicht. Wie siehst du das ganze Thema? Also sie sind ja alle im Moment runtergekommen, ja. Wir haben auch nachher noch beim Schnapper der Woche noch ein anderes Unternehmen.
Ja, also es gibt so viele wirklich gerade gute Lebens-, also auch gerade was das ganze Konsumgüter ist, wo man aktuell sehr gut zuschlagen kann. Ich glaube, Danone und auch Unilever sind es in meinen Augen nicht.
Machen wir weiter
Meinung.
Mit dem ARK Investment. Cathie Wood, also Cathie Wood, Cathie Holz. Und sie steigt nach plus 500% bei Coinbase aus.
Glückwunsch, ja.
Und kauft 7 neue Aktien.
Hat sie wieder Geld.
Und ja, sie stockt unter anderem bei Tesla und Zoom sowie Palantir und CRISPR auf für jeweils 20 Millionen Dollar.
CRISPR auch.
Und hat neue noch gekauft, 4 Stück. Bist du bereit? The Trade Desk. Bist du hier noch investiert?
Nein, aber sehr fokussiert, das weiter zu verfolgen. Ja.
Dann Recursion Pharmaceuticals.
Recursion Pharmaceuticals.
Habe ich noch nie gehört vorher. Sagen aber von sich selbst, sie haben den Supercomputer für die Forschung.
Okay, muss ich mir erstmal anschauen. Noch nie gehört tatsächlich.
Was sagst du?
Charttechnik.
Ja, auch allgemein. Hast du
kurz. Also, die Klugheit, also ich finde das eine sehr, sehr kluge, also erstmal eine spannende Idee, weil klar, Forschung, nirgendwo wird so krass enorm geforscht, wie es vor allem bei der Pharma ist, ganz klar. Und gut, Charttechnik, sehr volatiles Schwert, zwischen $5 und $15 geht es hier mal hin und her. Wenn man unten bei 5 einsteigt, hat man immer mal auch die Möglichkeit, hier 200% mitzunehmen.
Bei wie viel sind wir gerade?
In der Mitte, bei 10 etwa, also sprich im oberen Drittel, aber war noch schon mal deutlich höher, ne? Also gerade als dann 2022 so die, oder 21 dann auch die Aktien runterkamen, da waren sie auch schon mal bei $50.
Genau, also nach eigenen Angaben verfügen sie über einen der weltweit leistungsstärksten Supercomputer, mit dem es eine auf KI basierende Plattform betreibt, um Arzneimittel schneller und günstiger zu entdecken. Na, das klingt ja super. Ja. Also klingt ja super. Wie sind die Umsätze? Siehst du das?
Die Umsätze sind
und dann natürlich, die dürften ja sprudeln und die Gewinne.
Also es ist ein Unternehmen, was sehr viel Spekulation mitbringt.
Ehrlich?
Wir haben 2022 gab es Umsätze in Höhe von 40 Millionen rund. Ich habe aufgerundet. Bei natürlich enormsten Verlusten, weil hier natürlich viel, das ist nachvollziehbar, ne?
Der kostet viel Geld.
Wahrscheinlich mehr, 40 Millionen wahrscheinlich ist noch die Rechnung alleine schon für Stromaufwand. Aber ist ja wichtig, dass es gemacht wird. Soll ansteigen in den nächsten Jahren, aber die Frage ist, wie nachhaltig das natürlich und wann das anfängt, richtig zu explodieren. Schwierig, ne? Sie übernehmen auch einige andere, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt hier immer ein paar Nachrichten, dass man Zusammenarbeiten mit Nvidia zum Beispiel hat, aber auch eben Übernahmen tätigt mit kleineren, die gerade auch im Thema KI und Chemie ganz interessant sind. Also wird spannend, wie sie das umbauen. Aber ist doch cool, dass sie da investiert und da
auf jeden Fall.
Vielleicht
und als letztes
groß gewinnt.
Die App für einen Teil des Geschlechts, Pinterest. Ja, also Online-Foto-Pinnwand soll immer beliebter werden. Immer mehr Leute suchen sich Inspiration. Bei, oder auf, sagt man auf Pinterest oder bei Pinterest? Auf Pinterest.
Über Pinterest.
Über Pinterest.
Jedenfalls ganz schön angestiegen die Aktie zuletzt, ne? Kann man auch nicht meckern. Ja. Nach den letzten Zahlen kann man das gut nachvollziehen, dass man hier mit rausspringt. Ich glaube, mein Favorit von den neuen, die sie zumindest dazugeholt hat, also nicht die, wo sie aufgestockt hat, sondern von denen, die neu sind, der Trade Desk. Weil ich glaube, hier, da wird auf jeden Fall so durch die Plattformen, ich glaube, die Ads werden noch stärker dieses Jahr, es wird mehr und mehr geworben.
Die Werbegelder von X müssen ja irgendwo hin.
Und irgendwo müssen auch die hin, ja, das stimmt, ist ein absolutes Argument. Also gefällt mir ganz gut.
Ihr habt uns auf Instagram, deswegen lohnt es sich dort, uns zu folgen, ein paar Fragen geschickt. Ja. Zwei Stück haben wir ausgewählt, heute mitgebracht. Und möchtest du die erste?
Mach du die erste.
Ich mach die erste.
Ja.
Wir sollen uns mal die Aktie von der 3i Group PLC, PLC deutet darauf hin, aus Großbritannien mal anschauen. Kaum einer kennt sie, aber sie ist gut gelaufen. Und das muss man tatsächlich sagen, in den letzten 10 Jahren 19,78% für ein Unternehmen mit einem KGV von unter 10.
Ja.
Und sie scheinen ein solider Dauerläufer zu sein. Private Equity, sie machen aber auch verschiedenste Investments. Also ich möchte euch animieren dazu, einfach mal auf die Webseite zu gehen. Fundamental sieht es gerade so aus, dass die Umsätze 2024 im Vergleich zu 2023 rückläufig sein sollen. Dann sollen sie aber auch langsam wieder steigen. Wir haben tatsächlich auch eine Nettomarge von über 100%. Wie kommt sowas zustande? Natürlich durch die Deals. Ja, also man versucht natürlich ein Unternehmen zu kaufen, 100 Millionen Dollar. Und will es dann natürlich fürs Doppelte, Dreifache, Vierfache dann später verkaufen, nachdem man es wahrscheinlich ein bisschen restrukturiert hat etc. So kommt man natürlich auf solche Margen. Der Free Cashflow ist hier meistens sehr volatil, weil man natürlich das Geld nimmt, um wieder neue Unternehmen zum Beispiel zu kaufen. Ich glaube, das Bekannteste, was sie im Moment haben, was ich kenne, ist Action. Und sie hatten auch schon mal die Schmuckkette Christ unter ihren Fittichen. Spannende Sache. Ich glaube, ich müsste mich noch mehr in diese Sektoren, sie sind sehr breit aufgestellt, sehr diversifiziert, also nicht nur im Großhandel, sondern auch im Healthcare-Bereich etc., da einfach nochmal kurz mal mit beschäftigen. Also, dass die Aktie günstig ist, dass die Aktie Potenzial hatte, sieht man an der historischen Entwicklung. Deswegen glaube ich, es könnte sich lohnen, sich hier mit diesem Unternehmen auseinanderzusetzen. Wie siehst du es?
Allein der Performance wegen müsste man sich das auf jeden Fall mit anschauen. Wirklich hervorragend gelaufen. Aktie auf Allzeithoch, hat wieder Neues gebildet, ist jetzt gange mal noch 2 Euro zu verlieren. Im Rahmen eines kleinen Rücksetzes, was absolut normal ist. Top gelaufen. Was mir jetzt vielleicht fehlen wird, ist so ein bisschen den Bezug zur Aktie. Also, ne, also wenn das eine wichtige ist, dass man sagt, keine Ahnung, bei Nike weiß ich, alles klar, jeder hat ja Nike-Schuhe, ne, da habe ich so ein zum Beispiel, ne, also einfach einen Investmentthese für mich, was woran es noch wachsen könnte, und das ist bei 3i Group wahrscheinlich ein bisschen oder 3i Group ein bisschen schwierig vorwegzunehmen, aber ja, wenn man nicht, warum nicht, ne, die Aktie läuft und läuft und das ist das Wichtigste am Ende, warum wir eigentlich hier alle anlegen, nicht damit wir uns gut fühlen.
Und wir sehen es auch hier, die Schere zwischen Aktienkurs mit und ohne Dividende, sie geht immer weiter auf, also die Dividenden sollen erhöht werden. Ja. Ich glaube, man könnte hier eine interessante Perle gefunden haben.
Ja, also riesen Dank an die Community, an jemanden, der hier auch uns eine tolle Aktie mit reinbringt, einfach weil wir hier natürlich auch nicht auslernen und gerne auch eine Horizonterweiterung erfahren möchten. Dann gab es noch eine zweite Nachricht, und zwar Caterpillar ist gut im Plus und seit dem Kauf auch ordentlich gelaufen. Aktie auf Allzeithoch, und meistens, wenn sie auf dem Allzeithoch ist, geht sie wieder runter. Nach dem Allzeithoch meistens so 10-15%, teils natürlich auch ein bisschen, also manchmal auch weniger, klar. Und macht es nicht Sinn, jetzt zu verkaufen, bevor sie eben diesen aktuellen Kursgewinn von 44% wieder einbüßen oder zumindest zum größten Teil einbüßen. Und da würde ich schon mal vorwegnehmen, 10-15% Rücksätze sind tatsächlich denkbar und üblich bei Caterpillar, weil sie auch als Zykliker, ich sag mal, immer so eine gewisse Range mit abdecken, aber am Ende trotzdem wieder neue Hochs finden. Also sind Zykliker, die es schaffen, ihre Kursgewinne trotzdem auch an die Aktionäre weiterzugeben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Kann auch den Gedankengang verstehen, dass man sagt, ich will die 44% jetzt mit nach Hause nehmen. Macht auch tendenziell Sinn, wenn man sagen kann, okay, immerhin, ne, Gewinne gleich ja, Gewinne schaden nichts. Ja. Andererseits kann es natürlich sein, dass man eben nicht die 10-15% erreicht, sondern dass man die Aktie weiter durchzieht. Danach vielleicht 5% fällt. Und dann ist es aber richtig schwer, wieder reinzukommen. Wenn man überzeugt ist, also wenn es einem wichtig ist, diese Aktie langfristig im Depot zu haben, dann, und sie vermissen würde, wenn sie wirklich nicht drin wäre, dann würde ich sagen, nicht mitnehmen. Wenn man aber sagt, naja, ich kann auch gut leben, wenn Caterpillar jetzt nicht im Depot ist, ich da, ich sag mal, vielleicht im Zweifel hinterher schaue oder vielleicht auch mich glücklich schätze, weil die Aktie wirklich vielleicht noch ein Stück
ohne
weiter runter geht.
Ohne meinen Bagger gehe ich nirgendwo hin.
Ich nehme meinen Bagger überall hin, ja genau. Dann,
ich bin der Bodo.
Ich glaube, der Wiedereinstieg ist das große Thema. Und wenn man die Aktie haben möchte, sollte man nicht verkaufen. Wenn man sagt, ich kann auch ohne leben, es gibt andere Investmententscheidungen, die vielleicht auch mehr tragen oder weniger volatil sind, dann ist das auch legitim.
Du, was sagst du? Wenn ich was hätte, wo ich sage, da glaube ich mehr dran, dass Caterpillar, also dass Aktie X in den nächsten Wochen und Monaten mehr Rendite machen wird als Caterpillar, wäre ich bei einem Zykliker völlig schmerzfrei.
Ja.
Also da kannst du auch nochmal, ja, kann auch passieren, dass du mal 1-2 Jahre wartest, bis, aber die kommen wieder runter.
Ja, deswegen, das ist ja wahrscheinlich, das sehe ich auch so.
Wenn
ja.
ich jetzt eine Idee hätte und sagen würde, ich brauche unbedingt Cash dafür,
go it.
Ja,
go
würde ich es verkaufen.
Okay.
Kommen wir zu meinem Top der Woche, Marcel. Mhm. Und mein Top tatsächlich ist, ja, was Saudi-Arabien. Und warum das? Wir müssen jetzt natürlich das ganze Politische mal weglassen.
Ja, wir sind ja hier, hier geht es ja um Anlagen genau. und Co. Ne? Also sprich, politisch muss jemand selber jeder einsetzen. Ne?
Genau, aber Saudi-Arabien klar. hat bekannt gegeben, und das finde ich sehr, sehr viel, sie wollen 3 Billionen US-Dollar für Transformationen verwenden. Jetzt könnte man sagen, ja gut, 3 Billionen, okay, aber das wollen sie bis 2030 machen. Und bis 2030 wollen sie weg vom Öl, also sie wissen selber, dass sie weiterhin noch abhängig sind vom Öl, die Wirtschaft dort zu 40% und der ganze Staat, die Regierungseinnahmen belaufen sich auf 70%, aber man will jetzt aggressiv diversifizieren und man möchte der Tech- und Gaming-Hub der Welt werden. Und wie machen sie das? Sie investieren über ihren Staatsfonds, den Public Investment Fonds, kurz PIF genannt, haben sie allein 2023 31,6 Milliarden Dollar investiert. Und das Land öffnet sich immer mehr und mehr. Früher durften Frauen da ja kein Auto fahren, sind ins Gefängnis gegangen. Heutzutage arbeiten schon 30% aller Frauen. Im Vergleich dazu, 2018 waren es nur 18%. Und wie möchte man jetzt investieren? Also, Goldman Sachs glaubt, dass sie bis 2030 40 Milliarden Dollar in Gaming investieren werden, 800 Milliarden in Tourismus, Cleantech 602 Milliarden, Transport und Logistik 150 Milliarden, digitale Transformation 5G, brauchst du natürlich auch für so einen Innovationshub, 147 Milliarden und 100 Milliarden für Energie und Petrochemicals. Und das ist natürlich viel, ja. Das, und ich kann es auch nur sagen, ich war zweimal schon in Dubai. Das ist was sehr Faszinierendes, was man da erlebt. Und ja, ob man da hinreisen möchte etc., das ist jetzt mal alles ausgeblendet. Aber ich glaube, hier ist eine Chance für eine kleine Position im Depot. Man kann aktuell nicht wirklich direkt investieren, aber man kann es machen über einen zum Beispiel MSCI Saudi Arabia. Ob das jetzt günstig ist etc. oder nicht, ich würde ihn eher kaufen zum Beispiel, aber glaube ich als ein Emerging Markets ETF. Ja. Also da würde ich mir zum Beispiel lieber das zum Beispiel auch über Bande mit Indien spielen wollen. Hm. Aber ich glaube, Saudi-Arabien hat eine Chance, dass sie das auch schaffen, weil wir hatten es im Vorgespräch auch schon gesagt, die nehmen die Kohle in die Hand, die haben die Kohle. Ja, die müssen nicht überlegen, woher nehmen wir das Geld, sondern ja.
Schuldenbremse, was?
Die haben das Geld.
Die haben die Kohle.
Und,
das stimmt.
Der ETF, der MSCI Saudi-Arabia, ist auch besser als der MSCI Emerging Markets seit 2015 gelaufen. Mhm. Also MSCI Saudi-Arabia 145%, Emerging Markets 113%.
Genau. Ja, ich finde es auch hier vielleicht spannend, mal die Überlegungen, könnte man ja mal brainstormen irgendwann, oder auch jeder für sich und gerne auch in die Insta-Nachrichten rein, keine Frage, welche Unternehmen vielleicht von diesen Entwicklungen profitieren könnten, also auch aus Europa, aus den oder von den USA, dass da auch ein paar Unternehmen dabei sind, die natürlich das Ganze stemmen, ne? Das wird man nicht von heute auf morgen von
da
sich aus ausbauen.
Viel auch Siemens, die ganze Technologie da drüben, die Züge etc. Uber genau, ist auch ganz groß da drüben.
Genau, es gibt viele, viele Möglichkeiten, die vielleicht dann hier auch noch über Bande dann, ich sag mal, auch eine gewisse Sicherheit mitgeben, ohne jetzt den absoluten spekulativen Deal des Jahres ins Depot zu holen, sondern vielleicht einfach solide hier mitprofitieren von diesen Ausgaben, was ja wirklich üppig ist, ne? 3 Billionen, huiuiui.
Es gibt den iShares zum Beispiel von BlackRock, ausschüttend, aber auch thesaurierend. Man hat 42 Unternehmen mit dabei.
Immerhin. Mein Top der Woche ist die Schweiz, denn sie schaffen die Zölle für Industriewaren ab. Und das finde ich sehr gut. Ich finde allgemein, Zölle sind häufig auch, ich sag mal, etwas, was am Ende den Endverbraucher auch belastet und teilweise auch die Wirtschaft natürlich belastet. Ja. Und deswegen macht man das eben auch, um die Wirtschaft zu entlasten und vor allem auch die Verbraucherpreise, die Fahrt rauszunehmen. Ne? 644 Millionen Euro werden dann weniger vom Staat eingenommen. Ich habe es schon mal umgerechnet, deswegen Euro. Konkret betrifft es Konsumprodukte, Rohstoffe, Halbfabrikate, Maschinen. Zölle auf Agrarprodukte bleiben bestehen. Also da möchte man die Heimat oder die Wirtschaft in der Heimat auch dann wiederum stützen und eben nicht weiterhin noch irgendwelche Steine reinlegen. Wirtschaftliche Einsparungen werden ungefähr bei 100 Millionen Franken liegen, allein für die Verwaltung, und 270 Millionen Franken soll es durch Produktivitätssteigerung geben. Heißt im Umkehrschluss, dass man hier, ich sag mal, auf der einen Seite entlastet, auf der anderen Seite fördert, und das finde ich genau richtig. Und das ist genau das, warum, ich sag mal, solche Handelsbeziehungen eigentlich auf Augenhöhe gut kalkuliert oder gut ausgehandelt werden sollten. Und das sollte auch Deutschland viel öfter machen mit den jeweiligen guten, zuverlässigen Partnern und eben da durchaus Grenzen und Barrieren nach unten setzen, wenn es jetzt nicht extrem kritische Bereiche sind.
Tja, why not? Schweiz, schönes Land.
Immer.
Nette Leute. Gefällt mir sehr, sehr gut. Marcel, ich habe eine Frage an dich. In einem Geschäftsbericht bei einem Unternehmen, was mein Flop der Woche ist, steht: Wir haben eine anspruchsvolle Dividendenpolitik und bieten unseren Aktionären eine attraktive Dividendenrendite. Wir streben an, die Dividende je Aktie jährlich zu steigern. Jetzt nehmen wir mal an, du bist der CEO von diesem Unternehmen. Hm. Ja. Und du möchtest 3,40 Euro je Aktie auszahlen und erhältst die Summe stabil und würdest 3 Milliarden Euro an deine Eigentümer weiterreichen, hast aber dieses Jahr oder letztes Jahr nur 2,5 Milliarden Euro verdient. Ist das wirtschaftlich sinnig?
Lass mich drüber nachdenken. Ich würde ganz schnell und ganz ruhig sagen, nein.
Dann
schwierig.
Ruf bitte mal bei der BASF an, bei der Investor Relations, und frag sie, ob sie noch alle Latten am Zaun haben.
Ja, gute Frage. Wäre die Antwort, würde mich schon mal interessieren. Vielleicht solltest du
es
machen.
Es ist doch verrückt, oder? Mein Flop der Woche, die BASF. Sie werden Substanz ausschütten, sie werden mehr als 100% ihrer Gewinne auszahlen.
Ja, und das, obwohl man eine Riesentransformation vor sich hat und sehr hohe Energiekosten und Co., ist ziemlich wagemutig. Natürlich möchte man die Aktionäre bei Laune halten mit dieser Dividende. Das ist uns allen bewusst, das ist auch keine Frage. Wir finden das trotzdem nicht verantwortungsvoll, wenn es darum geht. Ein Unternehmen soll langfristig Gewinne erwirtschaften und dafür Sorge tragen, dass es auch weiter so bleibt und erfolgreicher wird. Das ist eigentlich so das Wirtschaftsprinzip, und da halte ich das für eine schwierige Entscheidung. Aber
die Dividendenrendite liegt jetzt bei schönen 7%. Die Aktie aktuell bei 48,01 €. Also sie ist schon, sie war 2020 mal bei 40, dann waren wir schon mal knapp unter 40, 22, also sie ist halt auch ein Zykliker, ja?
Absolut,
ja. Sie war auch schon mal 2019 bei 72.
Ja, klar, also es ist halt so, dass die Aktie hin und her läuft.
Aber man darf auch nicht vergessen, da werden ja jetzt trotzdem nochmal diese 3 Euro, also 7% wird der Kurs dann auch nochmal absacken.
Genau, an dem Tag wird die, am Tag danach wird die Aktie runterdonnern, ne? Am Ex-Tag,
klar. Finde ich ganz schlimm.
Ja, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, was da noch an Transformationen vorsteht. Ne? Das darf man nicht vergessen. ASML war gleich am ersten Handelstag diesen Jahres so ein bisschen der Verlusttreiber, weil die Niederlande schränkt den Export für ASML-Produkte nach China ein. China fordert die Niederlande auf, Marktprinzipien zu respektieren. Schön, wenn man im Glashaus sitzt, liebes China, aber egal. Einige Lithografie-Systeme wurden eben jetzt widerrufen. Und das ist eigentlich so das Hauptthema. ASML hat die schon verkauft, muss sie jetzt widerrufen, weil, ich sag mal, neues Jahr, neue Regeln. Die Niederlande passt natürlich den USA an in dem Falle. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sich der Auftragsbestand entwickelt, weil natürlich sehr viele Aufträge auch aus China kommen. Und was das erstmal für einen Schaden anrichtet, dass man diese widerrufenen Aufträge dann auch nicht umsetzen kann.
Aber haben Sie eine Gewinnwarnung schon rausgegeben?
Das nicht. Also sie stehen noch stabil da. Es ist erstmal was zumindest mitgegeben wurde. Kann ja noch folgen, kann ja sein, weiß man nicht. Ich glaube einfach aber, dass aus so vielen Teilen der Welt gerade die Chipforschung weitergeht, und da wird ASML das wahrscheinlich gerade so unter... Ja.
Ich glaube, die Chinesen ärgern sich richtig.
Erträglich verbuchen.
Aber that's life.
Gehört dazu.
Kann man nicht anders sagen. Kommen wir zur Aktie der Woche.
Genau.
Ihr habt abgestimmt auf Instagram, deswegen, wie gesagt, uns dort folgen und uns auch natürlich im neuen Jahr unterstützen mit 5-Sterne-Bewertung auf YouTube, auf YouTube mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar.
Ja.
Und da mache ich jetzt auch schon wieder klassische Aktienanalysen. Wie sind sie aktuell bewertet? Unilever zum Beispiel findest du auch in den Shownotes. Siehst du den aktuellen Preis nach Lynch, Dividenden, Discounted Cashflow etc. Also, mein Gott, und das alles unter 8 Minuten, also ohne eine Werbeunterbrechung.
Hast du zwischendurch geatmet, kurz?
Ja.
Und weiter.
Nein, und ihr habt abgestimmt, also unterstützt uns gerne, weil so bleiben wir kostenlos, aber nicht umsonst. Und die Aktie der Woche ist geworden, Marcel?
Home Depot.
Wow.
Absolut. Nachvollziehbare Geschichte. Home Depot macht einiges richtig in meinen Augen. Sie sind, ja, einer der größten Baumarktketten, ja, muss man sagen, weltweit, wobei sie eher in den USA tätig sind. Die Aktie ist
wieder nahe Allzeithoch.
Ist noch ein Stück entfernt, also da ist noch Chance da. Ach, sie hatten jetzt 10 diesen
Dollar.
Wie viel?
10 Dollar.
Nein. Der Allzeithoch ist über 425, also ist schon noch ein Stück. Das 52-Wochen-Hoch ist übertroffen, das ist richtig, erst kürzlich. Und das Allzeithoch ist schon noch ein Stück weit weg. Lag ja daran, weil sie als Corona-Profiteur natürlich enormsten Anstieg hatten, den sie nicht halten konnten. Und das war auch absehbar, aber ist, finde ich, gut verlaufen. Und wer jetzt zum Beispiel den Ausbruch nutzt aktuell und gerade auch über die 343 oder 44 Dollar den Einstieg findet, kann hier auch den Weg Richtung Allzeithoch über die nächsten Monate mitnehmen. Glaube ich, ist eine gute Chance, ein Risikoverhältnis, tolle Aktie, gute Idee, die mit reinzunehmen. Trotzdem natürlich auch die Risiken beachten, die es bei so einem Investment gibt. Wobei Home Depot in meinen Augen davon etwas weniger mitbringt.
Ganz wichtig, aber für dieses Jahr erwarten die Analysten Rückgänge beim Gewinn und auch beim Umsatz. Ja.
Genau, und da könnte die Überraschung liegen, Philipp, denn es werden, wenn die Zinsen gesenkt werden, könnte es natürlich wieder mehr Tätigkeit, gerade auch im zweiten Halbjahr dann wahrscheinlich geben, in Richtung Häusle bauen und alles, was rundherum gehört und dazugehört, Garten und Co. Vielleicht kann man am Ende des Jahres sogar noch richtig starke Überraschungen hier sehen.
Schöne Aktie.
Absolut.
Also Payout-Ratio bei 13%.
Das ist Dividendenpolitik, wie ich sie eher gut finde.
Ja. Wahnsinn.
Ja, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Kann man, glaube ich, so mit unterschreiben. Und
ich
das glaub, ist
ich
für mich
ein
auch eine nachhaltige Dividendenstrategie. Vielleicht etwas, was sich BASF auch mal anschauen sollte. Gut, sind verschiedene, nicht unbedingt vergleichbare Geschäftsmodelle.
Sie ihr Geschäftsmodell ändern.
In Obi. Nein, also ist natürlich nicht richtig vergleichbar, keine Frage. Chart der Woche.
Eine neue Rubrik, ja. Also einmal in der Woche wird der liebe Marcel uns hier seine Sicht der Dinge im Chart erklären.
Genau, und da ist Enphase Energy die erste in diesem Jahr, weil die Aktie ist aus ihrem Abwärtstrend ausgebrochen. Es wird manche sagen, hätte es schon eher sagen können. Ja, Enphase ist jetzt schon extrem gut gelaufen, seitdem die Zinssenkungen gedacht wurden.
Wenn die haben in 6 Monaten immer noch 22% miese gemacht.
Genau, in 6 Monaten passt. Wenn man jetzt die nächsten 3 Monate nimmt, sagt man so, boah, was für eine Rallye.
In 5 also, Tagen minus 2,6. Also wer will sich hier beschweren?
Ja, genau. Aber natürlich war sie bei
20 in einem.
Genau, weil man hat jetzt zum Beispiel 75 Dollar schon gehabt und jetzt ist man bei 130 Dollar. Das ist halt auch schon fast wieder eine Verdopplung. Keine Frage, aber da muss man auch, ich sag mal, eine gewisse, man hat einen anderen Informationsstand zum einen und der Abwärtstrend war ja wichtig und der ist jetzt durchbrochen. Der Rücksetzer findet jetzt gerade eben statt, so Richtung der Trendlinie. Die ist dann bei sage und schreibe etwa 100 und wahrscheinlich um die 124 Dollar. Dort könnte man ein Kauflimit setzen und dann den Weg nach oben so nach und nach wieder finden, sollte es eintreten, dass die Zinssenkungen stattfinden, mehr Kunden wieder auf die Systeme setzen, mehr Solarpanels und auch Wechselrichter gekauft werden. Und ich glaube, dann ist der Weg nach oben hier recht schnell frei und dann sind auch weitere Verdopplungen und Verdreifachungspotenziale da.
Ganz spannend, auf jeden Fall. Also ich finde dieses Enphase-System, ich habe mich ja auch mit Solateuren unterhalten und die sagen, es ist das Beste. Und das ist natürlich interessant, wenn der Fachmann das sagt, ja.
Du hast
den Schnapper der Woche.
Genau.
Genau, also auch hier einfach eine Aktie, die fundamental günstig sein könnte. Und es ist tatsächlich im Moment die Unilever. Unilever extrem zurückgekommen, Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren auch wirklich sage und schreibe nur 4,57%. Im Einkauf liegt der Gewinn, aber seit Mitte 2019 ist diese Aktie eigentlich nur noch am Fallen. Sie könnte nach Benjamin Graham, nach der Wettbewerbsanalyse sowie nach Analystenschätzungen, wenn man daraus einen Durchschnitt bildet, könnte der faire Kurs bei 53,11 Euro liegen. Ich glaube, wenn ich dieses Unternehmen immer mal haben wollen würde, würde ich jetzt einsteigen. Vielleicht auch über einen Sparplan, aber nicht wieder warten, bis die Aktie, weil die schwankt ja auch immer so, ne? Und nicht immer beim Hochkaufen, sondern so eine Aktie, glaube ich, kann man relativ stabil auch beim Tief kaufen. Für mich hier die Idee wäre einfach zu sagen, sie sind ganz groß im asiatisch-pazifischen Bereich, Sie sind in Indien stark aufgestellt, in Europa. USA-Anteil gerade mal 20%. Also hier in den Emerging Markets sind sie sehr stark. Und das könnte man darüber auch abdecken. PLC, Großbritannien, gibt es keine Quellensteuer. Interessantes Unternehmen, sollten ja auch mal übernommen werden. Vielleicht werden sie auch, wenn sie weiterfallen, nochmal ein Übernahmekandidat. Damals mit der Übernahme, die Warren Buffett ja tätigen wollte mit Kraft Heinz, ging es ja so ein bisschen los, die ganze Rallye. Aber es scheint so ein bisschen, ich würde vermuten, wir sind in einem leichten Abwärtstrend, oder?
Nach wie vor, ja klar. Die Aktie ist hat sich zwischenzeitlich mal kurz erholt, jetzt über die von 2022 auf 2023 im Rahmen des Marktes. Aber der Rücksetzer jetzt tut natürlich wieder sein Übriges. Das ist auch nochmal eine Bestätigung des Ausbruchs aus dem zeitweisigen Abwärtstrend, was wir gesehen haben von 2019 bis jetzt dann eben 2022. Ja, also ich glaube, langfristig passt das schon. Ich bin bei dir. Ich finde nur, dass man hier sehr viel Geduld mitbringen muss, um zum Beispiel mal 18-20% zu erreichen, plus Dividende, ne? Keine Frage, sehr defensives Investment kann sehr, sehr gut und wohltuend sein, wenn man eben jetzt, ich sag mal, da sehr demütig die Rendite mitnimmt. Ist das auch kein Fehler, würde ich auch jedem, ja,
nahelegen. Ist ein entspanntes Investment.
Ist ein entspanntes Investment. Aber wie gesagt, die Mühe und die Zeit, die es kostet, bis dann vielleicht wirklich die $53 mal zum Beispiel jetzt erreicht werden, das sind jetzt knapp, ja, 20% Kursperformance plus Dividende. Das kann halt einfach auch wirklich sehr, sehr lange dauern und ist immer auch mit viel Zehen warten, ja, verbunden. Aber das ist halt ein Defensivwert, ne? Deswegen macht Sinn.
Nächste Woche haben wir den Stefan von der Consorsbank da, Marcel.
Ja, mega spannend.
Und das wird natürlich super spannend. Und wir sind, haben Sie ja auch als Werbepartner. Wir freuen uns auch, dass Sie dieses Jahr wieder mit dabei sind. Ich bin privat mit dabei. Ja, also meine Frau ist dabei. Ich habe für meinen Sohn den ETF-Sparplan, haben wir dort gestartet. Auch das Kinderdepot, das hat super easy geklappt. Und die ersten 25 Euro im Monat kriegt der Kleine von mir, also 25 Euro im Monat. 75 sind schon eingezahlt und was soll ich sagen, er ist schon im Plus. Ja. Und das Schöne ist auch da gibt es ja ein Verrechnungskonto auch, wo die Großeltern zum Beispiel auch gleich drauf überweisen können, was sie auch fleißig machen. Mhm. Also der Junge wird mal reicher als wir beide.
Ja.
Und deswegen ist doch eigentlich schön.
Dank der Consorsbank.
Dank der Consorsbank.
Weil sie es ermöglicht.
Wenn man ein Kind hat, könnte man natürlich jetzt auch sich über unseren Link in den Shownotes das Ganze angucken. Gibt es auch nochmal ein schönes Tagesgeldkonto mit aktuell 3,75%. Zins auch noch mit dazu.
Philipp, ich frage für einen Freund, was braucht man denn für ein Junior-Depot? Geburtsurkunde wahrscheinlich, ne?
Geburtsurkunde und das war's.
Mm.
Und dann kannst du Steuernummer kriegst du.
Steuernummer, stimmt, die
Steuernummer gibt's, ist das Erste, was der Staat dir schenkt. Also, alle Links zu dem Junior-Depot, vielleicht für euer Kind, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt starten wir. Wir sind schon bei fast einer Stunde, Marcel.
Ja, das ist endlich die erste Folge in diesem Jahr. Vielleicht, ja, wir haben ja letzte Woche ein bisschen zeitlich gespart.
Dann würde ich sagen, was gibt es Neues in deinem Depot? Erzähl mal.
Ja, ich hole ein bisschen aus. Ich habe, also klassisch die Sparpläne bei Mengs oder Sparpläne bei Mengs hat ausgelöst. Ganz klar, werde ich auch weiter erstmal noch behalten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also den Sparplan werde ich beibehalten. Ne? Ich habe bei Bud und Walt Disney kleine Sparpläne mal ausführen lassen für Mitte des Monats. Das war ganz gut, weil es ein guter Zeitpunkt war, um mal aufzustocken. Sie waren sehr tief. Genau, das, ich sag mal, jetzt ohne großartig viel Argumentation. Ich habe bei Pfizer nachgekauft, als nochmal dieser 6% Sell-Off geschehen ist. Das hat sich jetzt gerade, also in dem Moment muss man sagen, hat sich sehr gut gelohnt, diesen Punkt zu setzen, nochmal als letzter Nachkauf. Für Pfizer ist die Position absolut voll und werde ich auch so halten. Ich habe Realty Income ins Depot geholt, Philipp.
Also Glückwunsch.
Also nicht viel, eine kleine Position, werde ich auch im Zweifel mal aufstocken, immer wenn es sich wieder mal anbietet. Sie sind der größte Immobilienriese mitunter auf der Welt und ich finde, die Chancenrisiken ist so gering.
Und einfach, es gibt eine monatliche Dividende.
Monatliche Dividende, das hält natürlich bei Laune, muss man auch sagen. Ne? Wenn man jeden Monat ein Eis bekommt, ist es schöner, als ja, wenn man nur einmal im Jahr ein Eis bekommt, ne, Philipp? Und und tatsächlich sehe ich das auch so. Also ich glaube, stabiler geht's kaum. Gefällt mir sehr gut. Sie sind nicht sehr abhängig von Kunden, also von einem Kunden, ne? Sondern sehr diversifiziert und konnten selbst in der Krise ordentlich zukaufen. Ich habe gekauft eine volle Position direkt nach dem Charttechnik-Ausbruch Autodesk. Ich sehe hier viel Chancen, gerade aufgrund dessen des ganzen CAD-Systeme, die ganzen Software-Geschichten zu 3D, 2D, wo sie einfach wirklich mitunter führend und auch absoluter Spezialist sind. Die sind nicht klein, ich fand sie aber von der Bewertung her nicht allzu üppig und hier ist noch sehr viel Fantasie drin in meinen Augen, gerade auch wenn das Thema 2D, 3D für sämtliche Sachen natürlich noch weiter ausgebaut wird, gerade auch jetzt im Hinblick auf die, ja, nicht nur Metaverse, sondern auch diese VR-Brille von Apple, da wird sich auch einiges tun, natürlich auch im softwareseitigen Segment und da wird Autodesk natürlich dann mit ihren Softwarekomponenten zur Verfügung stehen. Ich habe noch nachgekauft nach einem doppelten Boden der besonderen Art bei Hershey. Ich bleibe dabei, dass es eine Art doppelter Boden ist, weil der zweite, ja klar, es ging nochmal einen Ticken tiefer, aber es ist kein signifikantes Tief. Es wurde recht schnell wieder aufgekauft und deswegen ist es üblich so, wenn dann doch nochmal die Unterstützung kurz bricht, weil eben dann auch die, ja, die Stops reißen. Dann gibt es einen kurzen Knick, der etwas unter dem alten Tief liegt und danach, wenn es sich dann aber schnell wieder über dieses wieder erholt, ist das ein sehr bullisches Signal und bleibt für mich als doppelter Boden weiter bestehen als Argumentation, weil beim letzten Mal, als wir das gesagt hatten, hieß es dann, war kein doppelter Boden, ging nochmal tiefer, aber ich glaube, jetzt sind wir wieder ein Ticken schlauer, die Zeit macht es eben her. Bin ich hochgradig überzeugt, sie haben eine Deflation schon eingepreist, obwohl es vielleicht nicht mal eine gibt. Wir werden es also sehen. Ich glaube, bei Hershey bin ich super ja, bullig fürs kommende Jahr. Und zu guter Letzt, Philipp, da werden auch manche sagen, oh mein Gott, warum macht er das? Ich habe Zoom gekauft.
Katie Wood macht's ja auch. Also wenn.
Hab's vor Katie Wood getan. Genau,
also wenn Marcel's macht und Katie Wood, dann ist das eigentlich.
Ich weiß gar nicht, war ich eher. Na egal. Jedenfalls bei Zoom gefällt mir einfach die Bewertung im Moment. Das Wachstum, was trotzdem noch vorhanden ist. Sie machen ordentlich Gewinne mittlerweile. Ich finde, sie sind vernünftig bewertet im Vergleich zu Corona-Zeiten. Und der Ausbruch kam auch hier aus dem Abwärtstrend, hat sich nochmal bestätigt. Und wenn das so jetzt Fahrt aufnimmt, sehe ich hier zumindest bis $90 durchaus Potenzial. Sage aber auch gleich, ich will die Aktie nicht ewig halten. Das ist eher ein mittelfristiger Trade auf das nächste halbe, dreiviertel Jahr.
Sehr schön.
Was gab es bei dir Neues?
Ich habe nachgekauft General Mills und Royalty Pharma. Mhm. Eigentlich müsste ich jetzt auch Bud nachkaufen. Aber ich sehe halt irgendwie schon so 11% Dividendenrendite. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Aktie in 15, 20 Jahren noch habe. Also, was würdest du mal? Würdest du aktuell jetzt nochmal nachkaufen?
Bei Bud?
Ja.
Ja, tendenziell schon. Wenn ich jetzt gerade nichts anderes, was sich wirklich richtig
na, juckt. Ich habe mir eigentlich überlegt, weil das hat gut geklappt auch mit Realty, dass ich jetzt wirklich immer den Flop des Vormonats mal 20% die Position erhöhe.
Ja, warum nicht? Das war eine gute Strategie.
Na gut.
Kann man machen. Wenn dann, wenn der Abwärtstrend, würde ich immer machen, wenn der Abwärtstrend insgesamt nicht da ist, also langfristig. Bei Bud ist es halt schwierig, bei anderen wiederum macht es Sinn, wo man langfristig, ich sag mal, einen Aufwärtstrend sieht.
Dann habe ich BWX Technologies gekauft, also habe ich ja schon bekannt gegeben nach der ganzen in Dubai der grünen Klimakonferenz. Ich habe dafür Humana verkauft. Ich bin bei Hershey eingestiegen zwischen den Jahren und habe angefangen, die Universal Music Group zu kaufen. Ja, also hier sind weltweite Bands oder auch Acts in Deutschland, zum Beispiel Helene Fischer ist mit dabei, Taylor Swift. Und immer wenn die Musik von diesen Leuten gespielt wird, verdienen wir Aktionäre Geld. Ja. Finde ich, das ist eine geile Geschichte. Sind auch bei Spotify mit beteiligt. Ich glaube, das ist ein Dauerläufer, wird das werden. Ein ganz entspanntes Investment. Das wird jetzt nicht die Welt verändern. Aber ich glaube, es kann langfristig auch über die Dividenden, über das Dividendenwachstum auch den Markt schlagen.
Grundsolide und passt, finde ich, thematisch sehr gut in dein Depot.
Bei was mir hast du verkauft?
Genau, ein kleiner Teilverkauf bei Redcare Pharmacy habe ich mich entschieden. Also es ist, ich sag mal, fast der Einsatz, der jetzt raus ist, der war ja recht gering. Ich meine, die Aktie ist fast 200% im Plus. Habe ich aber eigentlich deswegen gemacht, um bei Pfizer nachzukaufen, weil ich das Chancenriesenprofil bei Pfizer, gerade auch im Hinblick auf der hohen Dividendenrendite auf dem Niveau und eben auf den kurzfristigen also wieder Potenzial nach oben, Chance gesehen hat. Deswegen ein kleiner Teilverkauf hier, um zu sichern und auf der anderen Seite, um da nochmal einen Hebel zu nutzen.
Dann deine Top 3 des Monats.
Ja, auf Platz 3, Illumina hat sich erholt, 35%. Hier ist das ganze Thema Quail eben durch, denn man musste jetzt Quail wieder veräußern.
Ja.
Die Aktionäre sind froh, dass das Thema beendet ist. Es war eh eine teure Übernahme und vor allem auch das ganze, die ganzen Rechtskosten und Co., das war wirklich ein Desaster, das muss man einfach so sagen. Und deswegen die Aktie nach dem Tief gut wieder zurückgekommen.
Aber sie haben sie auch damals einfach übernommen.
Sie haben sie angekündigt und haben sie einfach übernommen.
Ich verstehe das gar nicht. Also da musste schon dem CEO auch nochmal einen mit der Dachlatte geben.
Ja, das stimmt, definitiv. Also das war seltsam, unüblich, da ohne irgendwelche Bestätigungen der Aufsichtsbehörden da loszulegen, ist schon ein bisschen seltsam. Ich finde aber das Geschäftsmodell weiterhin sehr, sehr wichtig und kritisch und sehr, sehr für die Forschung unheimlich von wertvoll. Und deswegen bleibe ich hier natürlich investiert, auch wenn ich weiß, das Minus ist tief, ist aber jetzt nicht mehr ganz so tief, denn die Aktie, wie gesagt, 35% im Dezember gestiegen. SoFi ist gestiegen und Digital Turbine im Gleichschritt 38% nach oben gegangen. Klar, das sind so die spekulativen Werte, die jetzt, ich sag mal, im Dezember auch zugelegt haben, weil, na klar, die Zinsen sollen gesenkt werden. Das war jetzt auch offiziell so und deswegen hier für diese Unternehmen ein richtiger Powerboost. Upstart mit 50% sagt eigentlich alles über diesen Monat aus. Bei dir?
Brookfield Asset Management, 12,4%, freut mich sehr. Also es scheint da aufzugehen. Hab's nur vielleicht einen Monat zu früh gesehen. Royalty Pharma plus 13,8%. Und Broadcom 16,8%. Broadcom unfassbar nach dieser ganzen VMware-Sache nochmal wirklich weitergelaufen. Mhm. Ich habe sie ja kurz vor Jahresende nochmal verkauft und wieder gekauft, um natürlich auch hier nochmal die Steuerfreibeträge ein bisschen mitzunehmen und Verlusttöpfe. Das hat ganz gut geklappt. Und ja, zum Glück habe ich meine Excel, weil auf Papier stehen sie jetzt so gefühlt wieder plus, minus, null. Soll ich mit meinen Flops weitermachen?
Gerne.
Platz 3, minus 5,5% Starbucks. Dann BWX Technologies, minus 7,6%. Und BAT, wie gesagt, Rote Laterne, minus 9,5%. Die Abschreibung. Ich glaube, ich werde die aber wieder über Sparplan einfach nachkaufen.
Ja, bei der Strategie würde ich sogar fast BWX nachziehen nochmal. Ja. Also wenn ich jetzt so wäre, würde ich wahrscheinlich bei BWX mehr sehen. Da ist der Aufwärtstrend intakt, der Rücksetzer ordentlich, aber hat die Trend nicht gebrochen. Halte ich für fast sinniger bei fast gleichem Rücksetzer, muss man ja sagen.
Na, das gefällt mir doch schon viel besser.
Also das wäre jetzt mein Beitrag zu deiner Depotentwicklung. Flop 3 bei mir. Starbucks, wie bei dir auch auf Platz 3, gleiche Prozentzahl, also 5,5%. Arthur J. Gallagher hat mal 10% zurückgesetzt. Für alle die diesen Dauerläufer schon immer mal haben wollten, ja, Nutzt solche 10% Rücksetzer. Das klingt nicht wirklich viel, aber es ist ein Dauerläufer, der das eigentlich nicht oft macht. Wenn es mal gelingt, dann rein da. Sehr ordentliche Aktie. B. Riley Financial ist 19% zurückgekommen, nachdem sie ja jetzt dann am ersten Handelstag des neuen Jahres auch schon wieder 12% nach oben gerutscht. Also da ist gerade richtig viel Musik drin, weil eben auch die Nachrichtenlage sehr, naja, umstritten ist im Moment bei diesem Unternehmen. Aber Dividende bleibt hoch, offenbar. Top 3 des Depots insgesamt.
Bei mir Visa plus 136% auf der 3, Microsoft 148% und CrowdStrike 394%. Hätte nicht gedacht, dass die nochmal so durchziehen. Also Wahnsinn.
Ja. Ich habe es natürlich bereut, dass ich sie verkauft habe mittlerweile, das ist klar. Hätte auch nicht gedacht, dass sie so durchläuft, dass da nochmal ein Rücksetzer kommt, aber ich ärgere mich trotzdem nicht. Ich kann mit Zscaler genauso leben, denn auch die Aktie ist sehr wichtig. Meine Top 3, Amazon 249%, Apple 301% und Nvidia 646%, auch weiterhin on top. Natürlich jetzt hier ein Stück weit runtergekommen, Anfang vom Januar, aber alles halb so wild. Flop in
bei
Depot.
Mir minus 9% PepsiCo, Royalty Pharma minus 10% und BAT minus 12%. Boah, kann ich mit allen gut leben.
Ja, ich auch.
Bei dir.
Sie Limited minus 77% auf Platz 3. Teladoc mit 86% minus, auch ordentlich unten. Und Digital Turbine hält die rote Laterne mit minus 88%. Immerhin ging es ein Stück weit rauf. Also, wie gesagt, von den Performern, sie haben ja 38% zugelegt und sind trotzdem noch 88% im Minus. Also sagt einiges über die Position aus. Depot-Performance in Dezember.
Bei mir plus 3,69%. Bei dir?
2,3%.
Ja, und Performance bei dir?
35.
Bei mir 29,1. Markt geschlagen.
Yeah. Klasse.
Dividenden gab es auch. Du, ich als erstes.
Bitte, bitte, bitte.
Otis, Realty Income, Visa, Johnson & Johnson, LVM, Asch, Constellation Energy, Rollins, RTX, Royalty Pharma, Microsoft und McDonald's. Und bei dir?
B. Riley Financial, EXP World Holdings, Pfizer, Visa, Paycom, Microsoft, NextEra Energy, Hershey, Arthur J. Gallagher, McKinsey, T. Rowe Price und Nvidia mit einem kleinen, Centbetrag. Kaufkandidaten, Philipp, wer darf es als nächstes sein?
Ich schaue ja, wie gesagt, im Moment in die Sektoren. Versorger und Konsumgüter scheinen noch günstig zu sein, aber ich warte jetzt mal ein, zwei Wochen. Schauen wir mal, wo es aussieht. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe Paycom-Software im Blick, halte die Aussichten für sehr, sehr konservativ und das machen sie auch öfter. Enphase Energy nach dem Ausbruch halte ich für absolut kaufenswert, also nachkaufenswert für meinen Verhalten. Und tatsächlich bin ich wieder auf Software-Suche. Also Software-Player, die vielleicht jetzt nicht ganz so üppig bewertet sind, wie es ja andere sind.
Nexus, aber kennst du die?
Zum Beispiel, ja, genau. Nexus ist natürlich spannend, aber es gibt auch noch andere, die ich jetzt gerade so ein bisschen für mich ausfindig mache und vielleicht schlage ich hier und da auch mal zu. Mal schauen.
Wir drücken dir die Daumen, dass du den richtigen finden wirst. Kommen wir zur Investment-Idee der Woche. Ich würde starten.
Gern.
Mit Nike. Minus 10,27% in den letzten 12 Monaten. Sie sollen zweistellig beim Earnings per Share wachsen, ab 2025 auch wieder beim Umsatz mit knapp 7%. Der Payout Ratio ist nicht hoch. Sie sind nicht wirklich mit dem Markt gelaufen und ich glaube, hier könnte sich so langsam ein gewisses Aufholpotenzial anbahnen.
Genau, ich mach's kurz. Enphase Energy ist bei mir. Einfach aufgrund des Ausbruchs. Ich glaube, das ist charttechnisch ein sehr gutes Kaufsignal, was wahrscheinlich auch der Markt sehen wird und nutzen wird. Beim Ausblick wird es heute einfach, denn es gibt natürlich keine großartigen Quartalszahlen, die starten erst nächste Woche Ende nächste Woche. Da können wir dann drauf eingehen so ein bisschen. Und Zahltage gibt es trotzdem.
Definitiv. Also, nächste Woche starten wir am Montag mit Merck, dann McCormick, IFF, am Dienstag Seagate, am Mittwoch Walt Disney, Philip Morris, Amphenol, Altria ist mit dabei, Seven Trend, am Donnerstag TSMC, HP Enterprises, Tor Industries, GlaxoSmithKline, am Freitag Mondelez, Costco, Total Energies, Realty Income, State Street, also ich glaube hier Franklin, Templeton, Dance Place, Irona, Ralph Lauren. Also ich glaube, hier ist für jeden etwas dabei. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Schöne erste Folge, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Das stimmt.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit The Future Starts Now. Und es wird spannend. Ja. Ich habe meine 5. Dir fehlen noch ein, zwei?
Ja, die schwanken noch.
Wir schwanken noch. Also ich überlege, mit dem Investieren aufzuhören.
Aber ich schwanke ich nicht, da bin ich mir gut, sicher.
Deswegen machen wir jetzt einen Deckel drauf und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.